Doppelknoten. 8 Meter Gesprächsstoff. Eine lockere Gesprächsrunde über Shibari, Kinbaku und Seile mit Harukumo und Atrim Namur.
Ja, hallo, einen schönen guten Tag. Wir sind hier beim Doppelknoten-Podcast, der erste. Ich glaube, Thomas und ich sind beide ein klein wenig nervös, aber wir haben doch immerhin vor, ein paar Folgen mal davon zu tun und zu machen und ein bisschen zu quatschen über Seile, über Fesseln, über Shibari, über Japan, über Sprache, so in dem Kontext. Und da sind wir dann auch schon fast ein bisschen im Thema drin mit Thomas oder eben Harukumo. Das heißt ja nicht Harukumo, sondern mehr Harukumo.
Genau, also die japanische Aussprache ist dem U und dem I gegenüber ein bisschen streng. Die werden so ein bisschen ja verschluckt, kann man sagen. Und das ist dann so ein Harukumo.
Harukumo. Du bist ja schon lange dabei in der Fesselszene Schweiz.
Ja, nicht nur in der Fesselszene, also meine Begegnung mit Shibari hat tatsächlich vor 18 Jahren angefangen. Also mein Shibari-Ich wird das ja volljährig.
Oh, cool, das ist schön. Ja, meines ist schon. Mein Shibari-Ich ist so ziemlich genau 23, 24 Jahre. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr ganz so genau, kann ich das gar nicht mehr rückverfolgen. Aber ich denke so um 99, es war bestimmt vor Millennium. Aber ganz genau weiß ich das nicht mehr, wann ich meinen ersten Shibari-Kontakt hatte. Aber war ja vorher schon viel mit Fesseln, aber halt so Freestyle. Halt, man nimmt sein Seil und weiß nicht, was man damit macht. Zuletzt ist alles verknotet.
Ja, das war gar nicht so mein Einstieg. Also ich habe tatsächlich erst 2005 so richtig den Weg zum Bondage und zum Shibari gefunden, als ich länger in Japan war, im Rahmen meines Stipendiums und da dann wirklich die Gelegenheit hatte, das so richtig live mitzuerleben. Davor hatte ich tatsächlich auch mal einen Workshop gemacht, 2003 oder 2004, also kurz vorher, und hatte eigentlich danach das Gefühl, vergiss es, das kannst du, das wird nichts. Ja, da verhedderst du dich eher, das macht keinen Spaß, das ist doch blöd. Also da war ich eigentlich ziemlich abgelöscht erstmal von dieser ersten Erfahrung. Nicht, weil der Workshop schlecht war, sondern weil ich einfach das Gefühl hatte, ich komme nicht klar mit dem Seil als Material und so. Das war überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Okay, aber dann bist du nach Japan gegangen oder wahrscheinlich eher geflogen. Und wie ist denn da ein Kontakt zustande gekommen?
Ja, also der Kontakt in Japan, der begann in Hamburg tatsächlich. Und zwar haben wir im Frühjahr 2005 einen Trip nach Hamburg gemacht mit einer Handvoll Kingster aus der Gegend von Frankfurt und Osnabrück und so weiter. Und da hatten wir eine kleine Kinky City Tour, eine Stadtführung mit verschiedenen Stellen, Sexshops, Hermannstraße, unter anderem auch der Charon Verlag von Matthias Grimme. Und mit dem haben wir ein bisschen geplaudert und dann habe ich mir ein Herz gefasst und sagte, du Matthias, ich bin im Herbst länger in Japan, du kennst doch bestimmt jemanden, der sich da mit Shibari auskennt. Wen kann ich denn da mal kontaktieren? Und dann sagte er, ja, ich habe da so einen Freund, der ist Steve, das ist die Mailadresse da, osadasteve@osadasteve.com, den kannst du mal schreiben, der macht da so ein bisschen was, so ungefähr, ne? Und ich dann im September nach Japan geflogen tatsächlich. Und am zweiten Tag, als ich da war, Computer aufgeklappt, Internet eingerichtet und so und dann sofort hier E-Mail-Adresse rausgekramt, nochmal kurz auf der Webseite geguckt, was dieser Osada Steve für einer ist. Und Fun Fact, japanische Webseiten in den frühen 2000ern sahen immer noch so aus wie bei uns in den ganz frühen 90ern. Also das war kein super professioneller, technisch ausgefeilter Internetauftritt. Das sah wirklich aus wie so eine frühe Website aus den 90ern. Und ich denke, okay, der macht das schon professionell, der macht das schon richtig. Ne? Aber wer das war, dass das absolute Premier League war, ja, so Top 3 der Top 5 der weltweiten Shibari-Leute, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und ich schreibe ihm da so eine E-Mail. Ja, hallo, ich habe da mit Matthias gesprochen. Ich bin jetzt ein Student, ich bin jetzt da. Ich würde gerne mich ein bisschen mit Shibari beschäftigen. Was kann ich denn da machen? Können wir uns mal treffen? Und ich hatte auf der Webseite schon gesehen, was das kostet, ihm bei seinen Live-Shows samstagsabends zuzugucken. Das waren damals um die 200 Euro oder so für 3 Stunden zugucken. Ja? Und da war schon völlig, das waren halt 3-4 Plätze, die das Studio 6 damals hatte, oder 5 Plätze, wenn es voll war. Und das war halt super exklusiv. Und da war aber auch schon klar, das kann ich mir gar nicht leisten. Mein Stipendium war damals 400-500 Euro. Das hat mein Zimmerchen bezahlt. Und woher der Rest kommen sollte, war noch unklar. Und dann habe ich ihm also in der ersten E-Mail, wirklich in der allerersten E-Mail schon geschrieben, ob es nicht einen Studentendiscount gibt, irgendwas. Sollte so ein bisschen witzig klingen. Und ich werde nie vergessen, was zurückkam. Der erste Satz in dieser E-Mail war: "It all comes down to the fact that some hobbies are more expensive than others." Und ich dachte, okay, das war's. Jetzt hast du es verkackt. Hast gerade irgendwie alles abgelöscht da. Und der zweite Satz war dann aber: "Nee, ist kein Problem. Komm mal vorbei, guckst dir mal an und wir schauen dann mal." Und dann bin ich also da wirklich völlig unvorbereitet und ohne irgendeine Ahnung zu haben in Studio 6 gefahren, Samstagabend. Hab dann 3 Stunden da beim Shibari zugeguckt. Und das war meine erste Begegnung mit Steve.
Also das Greenhorn in Japan quasi.
Ja, und das war mir auch total peinlich, weil ich hatte vorher ein bisschen so normale SM-Erfahrungen gehabt, also Leute hauen und Befehle geben und ein bisschen böse gucken, wie man halt so anfängt. Und dann komme ich also dahin, der große Großmeister fesselt da das Modell und so. Und dann hat er die gefesselt und hat sie wieder abgefesselt und das war's. Und ich sitze daneben und denke, ja, wo war denn jetzt der SM? Ja? Was ist denn da jetzt? Habe ich was verpasst? Was ist denn das da? Ja? Also ich habe überhaupt nicht geblickt, überhaupt nicht verstanden, was ich da gerade gesehen habe, überhaupt nicht verstanden, was da passiert ist. Auch keinen Vergleich gehabt mit nichts. Und dann hat er mich noch gefragt, oh, wie hast du es gefunden? Und ich natürlich, super, toll, ganz klasse, wow. Ne? Und war aber doch irgendwie ziemlich verwirrt von der ganzen Sache und durfte dann aber die Woche drauf wiederkommen. Und die Woche drauf wieder und die Woche drauf wieder. Und je mehr ich dann gesehen habe, desto mehr habe ich es dann begriffen, so langsam, worum es geht.
Also das typische japanische Learning by Watching.
Ja, Minarai, also das Lernen durchs Zuschauen. War mir damals natürlich nicht bewusst, kannte ich als Konzept auch gar nicht. Aber nach den 8 Monaten oder was, die ich dann da war, komme ich zurück nach Deutschland und sehe Leute Shibari machen und habe sofort gesehen, was sie gut machen und was vielleicht noch nicht so stimmt. Obwohl ich nichts fesseln konnte, ne? Aber ich habe es gesehen, habe sofort gesehen, was stimmt da dran und wo stimmt es nicht.
Cool, und dann warst du, ich sehe, irgendwo habe ich mal was gehört, gesehen, du warst mal Fotoshooting-Assistent bei Sugiura.
Genau, also das war auch die Zeit, weil der Deal, dass ich diese super exklusiven Live-Shows angucken durfte, ohne was dafür zu bezahlen, war, dass ich dann für Steve da irgendwann Fotos gemacht habe und später dann auch Videos von den Shows gemacht habe im Studio 6, die er dann natürlich weiter benutzt hat für seine Webseiten und so weiter. Und ich habe ja im Leben noch keine Fotos gemacht und erst recht keine Shibari-Fotos und erst recht keine Shibari-Videos. Aber als ich dann da als Assistent mich ein bisschen verdingt habe, aufgeräumt, geputzt, Seile vorbereitet, Videos gemacht, Fotos gemacht, dann hat er mich eben auch mitgenommen, wenn er irgendwo eine Performance hatte. Ja, oder wenn er mit dem Sugi oder Fotoshootings hatte. Und dann durfte ich da dabei sein, ganz klein und still und leise und bloß nicht im Weg stehen und im richtigen Moment die Seile reichen und aufwickeln und schnell, schnell, schnell. Und dann konnte ich da Mäuschen spielen und habe da alle möglichen unglaublich wilden Sachen gesehen in der Zeit. Also war wirklich super crazy und alles so aus dem Nix. Ja.
Klingt nach Abenteuer. Wäre das heute noch möglich so?
Ja, möglich. Also ich denke schon. Also Steve war immer jemand, der sehr großzügig und sehr freigebig war und Leute sehr offen empfangen und unterstützt hat, wenn sie Interesse gezeigt haben. Also das ist ganz üblich, dass Leute zum Studio 6 irgendwie dazugehören. Du kommst nach Tokio, du hast dann da ein bisschen Unterricht genommen oder bist da ein bisschen rumgehangen, so, ja. Und irgendwann fängst du einfach an, Verantwortung zu übernehmen, ja. Du kommst dann da rein, er bietet ja den Leuten, die beim Unterricht nehmen, zum Teil auch an, dann da zu schlafen. Dann bist du also direkt voll immersiv in dieser Welt drin und dann fängst du halt irgendwann an, räumst ein bisschen auf, putzt ein bisschen, bringst mal einen kleinen Snack mit, ich habe dann irgendwann angefangen, wenn neue Schülerinnen und Schüler nach Tokio kamen, die vielleicht auch das erste Mal in Japan waren, dass ich die dann in Ikebukuro am Zug am Bahnhof abgeholt habe, dass wir dann am ersten Abend noch was essen gegangen sind und ich habe die dann eingeladen, einfach so ein bisschen, dass die sich ein bisschen willkommen fühlen und ein bisschen abgeholt fühlen da. Hab dann ein bisschen erklärt, wie das alles läuft und so. Und Steve konnte sich darauf verlassen, dass jemand da ist, der auf die Leute guckt, ja, und der sich ein bisschen kümmert. Und das ist dann so ein Geben und Nehmen. Also dieses Studio Six, was er da betreibt und aufgemacht hat, das ist so ein ganz eigener Mikrokosmos, der da in Japan existiert und wo Leute einfach so dazugehören. Und du triffst da immer irgendwen, ob das jetzt Leute aus Australien sind oder aus Shanghai oder aus Kanada. Da sind immer irgendwelche Lernenden oder Freunde oder Bekannte oder Fotografen oder irgendjemand, die halt zufällig auch gerade da sind. Und mit denen hast du immer diesen verbundenen Punkt, ja, der dich da verbindet mit den Leuten. Das war was mich total inspiriert hat und bis heute eigentlich auch inspiriert. Aber wer hat das bei dir angefangen? Also du sagst, bist jetzt noch 5 Jahre länger dran als ich. Was waren so deine prägenden Momente?
Ich mag mich gar nicht mehr ganz so genau erinnern, aber es muss irgendwo, ich war noch vorpubertierend. Ich mache meine erste Fesselgeschichte mit mir selber, da war ich ungefähr 7 Jahre alt. Ich habe Mamas Strumpfhosen geklaut und habe mir begonnen, die Beine zusammen zu binden. Und mit Strumpfhosen kriegst du diese doofen Knoten nicht mehr auf. Und da musste ich dann halt immer mal wieder zu Messer und Schere greifen. Und irgendwann hat dann meine Mama schon irgendwie bemerkt, warum fehlen mir hier so viele Strumpfhosen? Ja, das war dann halt zu der Zeit, das war 75, 76, noch nicht so eine offene Gesellschaft und gab dann auch viel Ärger und Diskussionen, aber auch ein großes Ignorieren der Situation. Ja, und doch ging es immer so weiter. Dann habe ich dann halt selber mal geguckt, mit was ich da so fesseln konnte. Und im Papas Werkzeugschrank waren da halt auch, sage jetzt mal nicht gerade Seil, aber ein paar dickere Schnüre. Und dann habe ich halt so begonnen, dasselbe zu machen. Und das hat sich dann, ich sage immer so, das zieht sich durch mein Leben wie so ein rotes Seil, ne? Nicht der rote Faden, es ist das rote Seil. Mit Unterbrüchen natürlich immer. Und dann irgendwann kam halt Internet. Ne? Irgendwann kamen die ersten Bilder und dann begann ich halt so Sachen bei mir selber nachzufesseln und irgendwann mal war ich dann so 14, 15, da kam man halt auch, Mädels, ja, gibt's. Cool. Hatten nicht immer alle Freude an der Sache, aber doch habe ich immer irgendwie wen gefunden, wo ich fesseln konnte, aber ich habe natürlich in dem Sinne keine Ahnung gehabt, was ich da tue. Ne? Das war auch dann der Kontakt mit der BDSM-Geschichte, mit dem ganzen BDSM-Kram, ja, wie du auch sagst, ein bisschen befehlen, ein bisschen schlagen, ein bisschen da was, ein bisschen dort was. Hat bei mir auch so mit 15, 16 angefangen. Ja, und irgendwann habe ich dann so das muss man auch so um 98, 99 rum, habe ich das erste Mal ein Bild gesehen von einer japanischen Frau im japanischen Stil gefesselt und da fiel es mir so wie Schuppen von den Augen, genau da will ich hin. Ja, aber es dauerte dann halt, weil die Szene war noch nicht so offen wie heute, wo man eigentlich, ja, heute gehst du ins Internet und suchst Bondage-Workshop und Google gibt dir tausende von Möglichkeiten. Das gab es dazu mal noch nicht. Ich landete dann also wo? Ja, erstmal in Hamburg und habe da meinen ersten Workshop gemacht. Das ging aber 3 Tage, da war ich schon ziemlich geflasht nachher. Und ziemlich am Arsch und habe zuerst auch gedacht, boah, das wird nichts, das ist so kompliziert und schwierig und vorher hast du einfach gemacht, was du wolltest und jetzt kommen diese Patterns, diese Vorgaben und. Aber es sah einfach unheimlich deutlich schöner aus als dieses Western Bondage, dieses Freestyle oder American Bondage, wie man es auch immer nennen mag. Ja, und ja, dann was war denn das Nächste? Irgendwann irgendwann habe ich einfach mal ein bisschen diese Sachen ausprobiert, mit was ich so noch mitgenommen habe. Ich habe dann auch bemerkt, 3 Tage Workshop, da hast du keine Chance, alles zu behalten. Und ich bin so notizfaul. Und irgendwann kam dann in der Schweiz, war dann irgendwann mal ein Mensch namens Umino. Ja, kennen wir alle inzwischen. Und der war im Secret 56, Secret 56. Und da habe ich dann auch so diese Workshop-Reihen gemacht. Und ja, irgendwann habe ich dann, war ich drin. Also irgendwann war ich wirklich so mittendrin. Und es gab ja noch nicht so viele, die das gemacht haben. Ich ging an diese Fesseltreffs, die es überall gab, von den Seilschaften, von Tattoo. Und habe dann irgendwann begonnen, selber Sachen zu organisieren. Das war so meine Geschichte. Natürlich sind da etliche Shibari-Lehrer, Workshop-Leiter, wo ich Student war, wo ich gelernt habe oder auch immer noch lerne. Aber ich komme aus der Musik und ich war schon als Musikschüler nicht so ein guter, weil ich immer mich selber suchte in der ganzen Geschichte. Ich wollte nicht irgendjemand nachspielen oder nachmachen und das ist bei mir mit den Seilen eigentlich genauso. Also ich versuche mich da selber zu finden, selber kreativ zu werden, selber zu entwickeln und brauche natürlich dazu schon auch so die Patterns, die mir mal gezeigt wurden, aber irgendwie sind nicht alle so, liegen wir nicht alle so in der Hand, wie es diesen Menschen, die das mir gezeigt haben, in der Hand liegt. Also habe ich das ein bisschen für mich angepasst und hat sich so wahrscheinlich schon ein bisschen einen eigenen Stil reingeschlichen.
Ja, klar. Also ich glaube, das merkt man auch schnell, dass man für sich selber die Dinge auf eine Art und Weise macht, die einem selber auch dann passt. Ja, man passt das immer auf sich selber ein bisschen an. Und ich muss auch sagen, das Secret war tatsächlich auch meine erste wichtige Station hier in der Schweiz. Also ich bin 2008 in die Schweiz gekommen, über Umino, also nicht über Umino, aber Starthilfe hier mit meinem Leben habe ich durch Umino gehabt. Ich bin eigentlich wegen der Universität gekommen, aber meine ersten Kontakte hier waren tatsächlich Umino, den ich auf der BoundCon in München kennengelernt hatte, der mich dann auch hier zum Secret gebracht hat und ist einfach eine Institution hier in der Schweiz, ne? Das Secret.
Ja, auf alle Fälle. Also nicht wegzudenken und auch nicht auszudenken, wie die Schweizer Szene dastehen würde ohne das Secret. Also das ist schon imposant eigentlich, wenn man sieht, was die alles machen und organisieren und sind auch super Leute da. Also ich glaube, das ist auch ganz generell in der Schweizer Szene. Wir sind ja alle irgendwie miteinander befreundet. Und das finde ich eigentlich wahnsinnig schön. Da gibt es wir sind irgendwo Konkurrenten, ne? Auch du und ich, wir machen jetzt aber zusammen diesen Podcast. Und ich denke, das zeichnet schon diese Schweizer Szene unheimlich aus. Ich glaube, da sind die Teacher sind da unheimlich vorbildlich, was den Zusammenhalt untereinander betrifft.
Ich glaube, es ist ein bisschen auch eine Perspektivfrage. Ja, also ich glaube, es ist eine Frage der Perspektive. Wenn ich, also den Begriff Konkurrenten finde ich ein bisschen blöd. Also ich habe eine Perspektive, die dafür sorgt, dass ich mich nicht als Konkurrenz für jemanden empfinde. Ja, was auch daran liegt, dass das, was ich tue, im Wesentlichen immer noch ein Hobby ist. Und das heißt, ich mache es in dem Rahmen, wie es für mich zeitlich passt. Seit ich Vater geworden bin, ist es auch schwieriger geworden, natürlich. Aber ich muss nicht Ziele erreichen, ja? Im Sinne von kommerziellen oder ökonomischen Zielen oder von einer Anzahl an Leuten, die ich erreichen will oder sowas. Und das sorgt natürlich dafür, dass es einfacher ist, sich nicht in ein Konkurrenzverhältnis mit Leuten hineinzubegeben. Ja? Weil ich muss nicht mehr machen als andere, ich muss nicht mehr haben als andere, weil ich eigentlich eh schon gut beschäftigt bin und weil ich mehr versuche, das zu transportieren, was mir wichtig ist und mein Ding einfach machen zu können. Und ich glaube, das ist was, was viele, die in der Schweiz eine Location haben, was organisieren, dass das viele eine Haltung ist, die von vielen geteilt wird. Weil, glaube ich, auch nur wenige hier in der Schweiz oder auch generell in der Welt es sehr schwierig ist, finanziell von Shibari leben zu können. Und in dem Moment, wo man das akzeptiert, dass das sehr, sehr schwierig ist und man sich nicht finanziell von dem abhängig macht, hat man einfach Freiheit, die man nicht hätte, wenn man weiß, ich muss am Ende des Monats so und so viel Geld erwirtschaftet haben damit. Und das könnte ein Grund sein, dass das hier in der Schweiz so gut funktioniert, obwohl wahnsinnig viele Sachen existieren und sehr viele Leute sehr aktiv sind.
Ja, das wird sicher so sein. Das
und ich auch so. Und ich glaube, ein zweiter Grund ist, dass der Einzugsraum von den meisten Locations mit ein paar Ausnahmen zwischen 20 und 30 Kilometern ist. Das ist so das, wo man an einem Abend noch locker hin und zurückkommt. Und da kann man auch mal einen Dienstag oder einen Mittwoch irgendwo hinfahren. Und das heißt, man kann sehr viele Locations haben, die sich aber nicht direkt konkurrenzieren, weil viele davon einfach zu weit weg sind. Also nach St. Gallen von Koblenz auszufahren für einen Abend Fesseln, das macht einfach keinen Sinn. Oder bist du 4 Stunden, 5 Stunden im Auto. Genau, und dann hast du eben kleine lokale Communities, die sich um diese Orte und um diese Leute rum organisieren und gruppieren und die dann durchaus gut parallel existieren können, ohne dass die sich auf die Füße steigen. Und
trotzdem, also wir besuchen einander eigentlich. Ne? Also du warst schon bei mir, ich war bei dir, ich war in Chur. Du warst, glaube ich, auch schon in Chur, ne?
Ja. Ich war viel zu lange nicht mehr bei dir. Das tut mir auch sehr leid. Wir müssen da mal wieder was ausmachen. Aber es stimmt, ja. Und dieser Austausch, der durchaus auch stattfindet, der ist hilfreich. Und der hilft auch bei den Dingen, die einen so beschäftigen. Das ist klar.
Hm. Auf alle Fälle. Also ich schätze das auch wahnsinnig. Ich kenne das so aus der Musik in dem Sinne auch, gerade in unserer Szene, in der musikalischen Szene, wo ich mich fortbewege, ist auch eher wenig Konkurrenzdenken da. Es ist mehr ein, wir machen was zusammen. Und dass das im Shibari auch so ist, das finde ich unheimlich cool. Ich kenne dann wieder diese populärere Musikszene auch, als Schlagzeuger, wo dann wieder mehr mit den Ellbogen durch die Gegend gelaufen wird. Und da ist es dann schon wieder komplett anders. Dann ist man sich auch wirklich den Dreck unter den Fingernägeln neidisch. Und ja, ich finde das unheimlich schön, so zu arbeiten. Denn man weiß, dass eigentlich die Arbeit, die man tut, sei das jetzt als Workshop-Leiter oder als Lehrer im Einzelunterricht, dass die eigentlich auch von der ganzen Szene irgendwo durchgeschätzt wird. Das finde ich cool.
Und wo du das Thema Lehrer schon so angeschnitten hast, was motiviert dich zu unterrichten?
Ich habe dieses Ding schon, also ich habe das auch schon in der Musik. Musik, das ist meine, oder mit Musik bin ich groß geworden, mit Musikinstrumenten lernen und. Und ich hatte immer irgendwie das Bedürfnis, dass ich Sachen mitkriege und mit auf den Weg mitbekomme, wo ich denke, ich müsste das auch wieder weitergeben. Und das ist beim Fesseln auch so. Ich habe irgendwas gehört, okay, da habe ich was gelernt, Ich kann das jetzt alles für mich behalten oder ich kann es halt einfach auch weitergeben, anderen Leuten zeigen und vielleicht noch ein bisschen optimieren, da vielleicht noch ein bisschen schrauben und das vielleicht noch ein bisschen schlauer machen und das noch ein bisschen verständlicher. Und das ist so mein Antrieb, meine Motivation eigentlich. Ich mag das. Ich mag das sehr, so zu arbeiten. Weil ich habe ja nicht irgendwie so ein Lehrer gehabt, der mich über lange Zeit begleitet, wie jetzt zum Beispiel bei dir. War das ja auch Sada Steve und Yukimura Sensei, die dich sehr, sehr prägten. Und bei mir gibt es das nicht. Bei mir sind Dutzende von verschiedenen Leuten, die mich in diesem im Fesselbereich, im Shibari-Bereich beeinflussen oder beeinflussten, also immer noch beeinflussen teilweise. Und da ergibt sich irgendwie eine ganz andere Dynamik. Die ist nicht besser oder schlechter, aber sie ist anders. Und ja, das finde ich halt unheimlich spannend. Und das war auch das, was ich mit der Musik hatte. Ich hatte nach der Ausbildung dann an der Hochschule hatte ich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Lehrer. Also ich habe da mal einen Workshop, da bin ich hin mit meiner Klarinette. Dann war irgendein großer Superstar aus der Jazzszene irgendwo im erreichbaren Raum Europas, da 3 Tage Masterclass, dann bin ich da hingefahren oder hingeflogen und habe mir das reingezogen. Und das hat mir immer so gefallen, diese verschiedenen Eindrücke zu erleben und zu fassen. Das finde ich heute noch wahnsinnig spannend.
Bei mir ist es eher umgekehrt. Ich hatte, als ich dann irgendwann die Gelegenheit hatte, auch Unterricht zu nehmen, das war bei mir einfach lange eine finanzielle Frage. Als Student lag es nicht so drin, aber irgendwann hatte ich das Geld, auch mal wirklich Privates zu machen. Und für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass Privatunterricht so das ist, was ich wollte. Und da war eine meiner größten Befürchtungen, dass ich zu früh zu viel Verschiedenes anschauen würde und dann versuchen würde, da Dinge zu kombinieren, die nicht passen und ich würde es nicht merken. Weil diese einzelnen Stile, die es ja gibt und die einzelnen Lehrenden, die haben ihre eigene Logik, ja, und ihre eigene Struktur, in denen sie ihre Inhalte aufbauen. Und vieles, was dann innerhalb einer bestimmten Richtung, eines bestimmten Systems sehr gut funktioniert, funktioniert eben besonders gut in diesem Kontext, in dem es unterrichtet wird. Und wenn man da nicht sehr gut versteht, was das ausmacht, dass es funktioniert und warum es funktioniert, und man dann zu früh anfängt, da ja zu viele verschiedene Dinge zu nah zusammenzubringen, dann hat man vielleicht sich selber nicht unbedingt einen Gefallen getan. Und ich hatte tatsächlich so einen Moment, das muss 2011 gewesen sein, 2011, 2012, da hatte ich, ah nein, es war später, es war ein bisschen später war es auf jeden Fall, hatte ich in der Zeit recht viel Unterricht, sowohl bei Steve als auch bei Yukimura, und zwar immer so im Wechsel, ein Tag hier, ein Tag da oder ein Tag Pause dazwischen, also wirklich ganz, ganz eng aufeinander. Und es gab diesen einen Moment, diese eine Lesson, da war ich bei Yukimura-Sensei in seinem Studio in Tokio und wir mussten diese Lesson einfach abbrechen, weil ich am Tag vorher eine Lesson bei Steve hatte, der ja auch sehr stark von Yukimura beeinflusst war und ist. Und ich saß bei Yukimura und ich habe es einfach nicht mehr zusammengebracht. Ja? Also ich habe diese unterschiedlichen Einflüsse in meinem Kopf wirklich gegeneinander arbeiten spüren, obwohl die nah beieinander sind. Das sind noch keine Stile, die wirklich weit weg sind voneinander. Und das war so eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, okay, es war für mich zumindest, so wie ich funktioniere, ich bin ein sehr strukturierter, geradliniger, man könnte sagen unkreativer Typ. Für mich hat das sehr gut funktioniert, da einen großen Schwerpunkt auf einzelne Stile, auf einzelne Lehrer zu setzen.
Ja, es ist ja auch individuell, denke ich. Ich glaube, dem einen liegt mehr dieses Konstruierte, dieses saubere Durcharbeiten, und der andere ist eher so, ah, da muss ich was haben und da und da und da. Und die können das dann oftmals auch wunderbar unterbringen irgendwie. Also mir geht es zumindest so, ich habe jetzt nie irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin jetzt überlastet, weil ich halt auch alles dann trotz allem getrennt anschaue und das zuerst zu verstehen versuche und erst dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich es verstanden, jetzt kenne ich die Regel, dann beginne ich sie zu brechen. Und ja, ich glaube, das macht was aus. Was für ein Typ bist du? Und dann macht es Sinn, je nachdem macht es Sinn, dass du sagst, okay, ich konzentriere mich auf eine Schule und lerne das von der Pike auf und das ist super cool. Und es ist für mich auch ein Thema immer noch. Also ich würde liebend gerne öfters bei dir vorbeischauen und diese Yukimura-Sachen vertieft anschauen. Aber wir zwei und Zeit haben, das ist ja der Wahnsinn, ne?
Interessante Menschen am voller Terminkalender. Das ist eine Erfahrung, die ich schon seit Jahren mache. Das wird wahrscheinlich auch nicht besser. Und ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es verschiedene Menschen gibt, die sehr unterschiedlich gut funktionieren. Und es gibt die Leute, die mit diesen strukturierten Ansätzen total gut klarkommen, die dann auch Q-Systeme super finden, die auch Q-Prüfungen im Shibari total toll finden und für die das wahnsinnig viel tut. Für mich hat es auch viel getan. Und es gibt so den Gegenpol, ich sage mal, das sind die Jazz-Leute, ne? Die so basteln, probieren, experimentieren und die das auch super hinkriegen, dass alles irgendwie noch zusammenpasst hinterher. Und ich bewundere das total, weil ich genau weiß, ich verstehe gar nicht, wie Menschen das machen können. Ich bewundere es einfach immer. Und das sind einfach zwei völlig verschiedene Zugänge, die einfach ja letztlich aufs selbe Ziel hinlaufen. Ne, die Leute machen alle gutes Zeug. Aber einfach von völlig unterschiedlichen Startpunkten loslegen. Und das ist ganz faszinierend zu sehen, wie die Leute sich Sachen aneignen und sich entwickeln. Total klasse.
Ja, finde ich auch. Sag mal, wie bist du eigentlich zu deinem Namen gekommen? Den hast du dir ja nicht selber gegeben.
Nee, den habe ich tatsächlich von Yukimura bekommen. Das war 2014, war es offiziell. Hat ein bisschen eine Vorgeschichte. Yukimura war 2012 in Kopenhagen, im Shibari-Dojo damals, was es da gab. Und
Gedolmetsch, ne?
Genau. Das hätte Steve eigentlich machen sollen, da als Dolmetscher und Hilfs- oder Co-Instruktor mitreisen. Steve hatte auch diese Reise vorbereitet mit den Leuten in Kopenhagen und war dann aber so schwer erkrankt, dass er nicht konnte. Und das war so überhaupt, wie ich zu Yukimura gekommen bin, weil Steve absehbar das nicht hätte betreuen können, schickte er mich dann zu Yukimura, weil er mich auch nicht, ich wollte ja eigentlich Unterricht bei Steve haben, aber das ging dann auch nicht, weil er zu krank war. Und dann schickt er mich zu Yukimura, sagte, hier, mach da Unterricht. Und 2012 wird er dann da in Kopenhagen diesen Workshop machen und dann schau, dass du das allenfalls unterstützen kannst. Also ich bin da regelrecht entsandt worden, ja, von meinem Lehrer damals. Ja, und dann waren wir also 2012 in Kopenhagen. Ich habe da eine Woche gedolmetscht, 5 Tage waren das, jeweils andere Gruppen, immer 8 Pärchen, also 16 komplett verschiedene Leute jeden Tag. Und Yukimura, der ein ganzes Universum an Gedanken, an Assoziationen, an Bildern, an sprachlichen Metaphern und sonst was im Kopf hatte. Und ich habe dann also gedolmetscht eigentlich nach vom Aufstehen bis zum ins Bett fallen, ja, weil ich war seine Verbindung in die nicht japanisch sprechende Welt. Und das war eine super Zeit. Und da haben wir schon über meinen Namen so ein bisschen diskutiert. Da deutete sich das schon so an, in welche Richtung das gehen wird. Und 2014 hat er mir dann offiziell den Namen Harukomo verliehen und mir gleichzeitig auch die Instruktorenlizenz mitgegeben und mich beauftragt, seinen Stil weiterzutragen.
Schöne Geschichte, ganz toll. Wie bist du denn eigentlich zu diesem Japanisch gekommen? Hast du das studiert oder?
Ja, tatsächlich. Also ich habe, nachdem ich das Abitur gemacht hatte in Deutschland, mich an der Uni eingeschrieben. Das war so meine letzte Chance, mich vor dem Arbeitsmarkt noch ein paar Jahre zu verstecken. Ich hatte nicht wirklich eine Idee, wo ich mal landen würde. Habe mich auch für den normalen Arbeitsmarkt nicht wirklich fit gefühlt damals. Und war in Mathematik nicht gut. Das bedeutet, alles, was mit Zahlen zu tun hatte, schied als Studienfach potenziell aus. Für Jura und Medizin war der Numerus Clausus zu hoch. Das war auch nicht so einfach. Und da musste also was Sprachwissenschaftliches her. Und ich habe mich dann für Japanologie und Theater, Film und Medienwissenschaft entschieden. Obwohl ich überhaupt keine künstlerischen Ambitionen eigentlich hatte. Also ganz schräg. Und dann bin ich auf dem Japanisch so ein bisschen hängen geblieben. Also die Sprache und die Schrift, das hat mich so fasziniert, dass ich dann am Ende nicht in Filmwissenschaft meinen Magister gemacht habe, was eigentlich am Anfang mein Ziel war. Ich wollte eigentlich auch zum Film und dann beim Film arbeiten. Und dann bin ich aber so auf dem Japanisch hängen geblieben, dass ich dann tatsächlich als Japanologe abgeschlossen habe und so dann auch in dem Rahmen an der Uni auch Japanisch gelernt habe.
Somit bist du zum Dolmetscher in der Shibari-Szene geworden. Ne? Also ich mag mich reden, Yagami Ren, wann war das? Vor 3 Jahren?
2018 müsste es gewesen sein.
Ich war da im Workshop mit und ich habe nach diesen 2 Tagen habe ich gesagt, was mich noch viel mehr geflasht hat als der Fesselstil von Yagami Ren, war die Dolmetscherarbeit und die Kommunikation zwischen Yagami Ren und Thomas. Das war für mich heute noch, es war so beeindruckend, wie ihr da zusammen auch nonverbal kommuniziert habt und wie du die Höflichkeit, wenn du was nicht verstanden hast, du konntest ihm ja nicht sagen, ich habe dich nicht verstanden. Das hätte ja bedeutet, dass er undeutlich geredet hätte. Dann hast du, ach, das war so schön, wie du dich da immer so diplomatisch. Ach, das war Hammer.
Ja. Danke, danke. Ja. Danke, danke. Aber es ist tatsächlich. Ich habe ihn dann schon gefragt, ich habe das schon gesagt, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Also da war ich jetzt, das klingt immer so schön dezent auf Japanisch, aber ich habe ihm da schon, er hat schon verstanden, dass ich ihn nicht verstanden habe. Und es war auch klar, dass es an meiner Vokabelkenntnis lag. Also oft waren es dann einzelne Worte, die ich nicht verstanden hatte, wo ich dann nachgefragt habe, wo er dann versucht hat, mir zu erklären, was das bedeutet und so. Und mal hat es geklappt und ich habe es mit der Beschreibung dann verstanden und mal auch nicht. Und dann hat das so lange umformuliert, bis es einfach genug war, dass ich es verstanden habe. Also er hat mich da sehr unterstützt.
Ja. Ja. Ja, er hat das toll gemacht. Aber du hattest, das war Wahnsinn. Ich war völlig geflasht. Hat mich sehr beeindruckt. Ja, meine Japanischkenntnisse sind natürlich noch sehr rudimentär, aber ja, langsam kommt ein bisschen was. Aber ich befürchte, wenn ich da mal live irgendwie ein Bier und Gin Tonic bestellen müsste, würde das nur mal machen. Ja, aber wir arbeiten daran, ne?
Also du meinst, es dauert jetzt noch ein bisschen, bis wir eine japanische Podcast-Folge aufnehmen können?
Ja, das also so voll japanisch dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber so einzelne Sachen, so können wir dann vielleicht so in ja, 20, 25 Jahren dann schon mal.
Wir können uns darauf einigen, dass wir in jeder Folge eine neue Vokabel einführen und dass wir immer ein bisschen weiter. Was hältst du davon?
Okay, das können wir machen. Also wir haben ja dieses Mal kaum, kein einziges japanisches Wort haben wir gebraucht. Nicht mal. Aber ja, wir können das machen. Wir können das machen. Und dann in 20.000 Jahren machen wir dann einen japanischen Podcast.
Ha! Ich freue mich drauf.
Dann irgendwie Podcast oder nicht?
Podcast, würde ich sagen.
Podcast, genau.
Podcast. Aber worauf drüber reden? Worauf läuft das hier hinaus? Was machen wir hier? Also heute haben wir uns vorgestellt, bisschen über unsere Erfahrungen gequatscht. Worauf dürfen wir uns freuen?
Ein Ausblick auf die nächsten Episoden, meinst du so?
Ja, klar, wäre doch cool.
Ja, was dürfen wir uns freuen? Wir haben natürlich Themen ohne Ende. Wir werden sicher, denke ich, über Shibari und als Kunstform ein bisschen sprechen. Über die ganze Geschichte natürlich. Das ist ja auch so ein spannender und eher dunkler Teil, die ganze Geschichte des Shibari. Wo, glaube ich, du und ich und Ibinovis ziemlich am Herumforschen sind, woher kommt was und wer von wem und dass das gar nicht ganz so einfach ist. Wir haben viele Sachen, die wir besprechen können und besprechen werden. Dramaturgie ist ein Thema, Konsens wird Thema. Wir werden sicher auch über Bücher reden. Ne?
Oh ja, das ist fantastisch. Unser kleiner Podcast-Buchclub.
Genau, ein Podcast-Buchclub. Ein Buchclub. Ich wollte schon immer einen Buchclub haben. Ja, und wir haben ja noch ein wunderbares Festival in der Schweiz. Ne?
Ja, Festivals sind sowieso ein super Thema. Ja? Und ja, freue ich mich drauf.
Ja, wir werden sicher in jeder Folge auch ein bisschen über uns noch quatschen, weil da gibt es noch viele Seiten an dir und auch an mir, die noch besprochen werden können, sollten, müssen.
Ja, wer redet nicht gerne über sich selber? Hallo?
Insofern können wir uns freuen auf den ersten japanischen Ausdruck in der nächsten Folge von Doppelknoten.
Ich bin gespannt, was es wird. Müssen wir uns noch darauf einigen.
Allerdings machen wir das jetzt nicht hier in diesem Podcast. Es ist Zeit, uns zu verabschieden. Und ja, ich sage auf Wiedersehen, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören auch von mir.